Illogie wird zerschlagen, das heißt ja zerlegt praktisch. Und ich bin jetzt verbunden mit Jochen Steif von Ausgestrahlt. Erstmal Servus.
Hallo.
Um was geht's denn bei der ganzen Geschichte? Das heißt, jetzt wird das gemacht, was man bereits vor Jahren hätte machen können. Oder andersrum ausgedrückt, die Atomindustrie, diejenigen, die davon profitiert haben, drücken sich vor den entsprechenden Kosten.
Ja, es ist ein bisschen sozusagen ein bisschen kompliziert. Was jetzt passiert, ist einfach, dass das Unternehmen Innogy, was zu drei Vierteln RWE, dem alten großen Atom- und Kohlekonzern gehört, dass dieses Unternehmen zerschlagen wird und wird zwischen E.ON und RWE aufgeteilt. Also eine Firma, die eigentlich erst seit 2 Jahren so in der Art besteht, wo es eine riesen Werbekampagne gab, um die überhaupt bekannt zu machen, und jetzt wird sie wieder aufgelöst. Was mich daran ärgert, ich will es mal so sagen, ist, dass es vor 2 Jahren eine Kommission gab, vom Wirtschaftsminister Gabriel damals eingesetzt, mit der Frage, wer zahlt eigentlich die Folgekosten der Atomkraft? Ja, also wer zahlt die Atommülllagerung zum Beispiel? Und damals hieß es, ach, den Stromkonzern geht es so schlecht, die können das gar nicht mehr bezahlen, weil eigentlich müssen sie es bezahlen nach Verursacherprinzip. Und gerade bei RWE wurde besonders laut gejammert damals, dass das gar nicht möglich sei, dass das Unternehmen da größere Beträge in den damals geschaffenen Fonds einzahlt. Es gibt ja jetzt so einen staatlichen Fonds, der sozusagen diese Gelder sichern soll. Und da mussten alle AKW-Betreiber einzahlen. Und RWE hat aber halt so gejammert, gesagt, Mensch, dann gehen bei uns Arbeitsplätze verloren oder wir können doch jetzt nicht Unternehmensteile abspalten oder verkaufen oder sonst was. Das wurde immer als Ausrede benutzt, um da nicht so viel einzahlen zu müssen. Und dann gab es eine gesetzliche Regelung, wer zahlt nun für den Atommüll? Und damals wurde dann beschlossen, dass eben die 4 großen AKW-Betreiber in diesen öffentlich-rechtlichen Fonds insgesamt 23 Milliarden einzahlen. Das klingt erstmal viel, aber ist für die Kosten, die entstehen werden für die Atommülllagerung, absolut nicht ausreichend. Das heißt, sie sind ganz billig weggekommen letztendlich und vor allem müssen sie auch nicht nachschießen, wenn es dann doch noch teurer werden sollte. So, also damals ist es sehr günstig gelaufen für RWE. Und jetzt, 2 Jahre später, also dann hat RWE irgendwann Innogy abgespalten quasi. Ist aber im Besitz geblieben und jetzt plötzlich ist es überhaupt kein Problem, Unternehmensteile hin und her zu schieben. Ein bisschen wie bei Monopoly kommt mir das vor, was da gerade passiert. Es ist auch überhaupt kein Problem zu sagen, ach, dann gehen halt 5.000 Arbeitsplätze dabei drauf. Ja, also all das wird jetzt gemacht, obwohl es ursprünglich hieß, nee, das können wir nicht machen, um Geld locker zu machen für die Atommülllagerung. Jetzt das Geld, was jetzt locker gemacht wird, das landet am Ende bei den Aktionären und Aktionärinnen. Also die profitieren jetzt davon, aber wenn das Geld in diesem Fonds nicht ausreichen sollte am Ende, dann muss das die Allgemeinheit zahlen und eben nicht RWE oder E.ON.
Bei Atomendlagerung ist es ja eine sehr, sehr lange Endlagerung. Das heißt, das kann man ja überhaupt nicht richtig abschätzen. Gäbe es da überhaupt eine Lösung dafür? Finanziell, ich denke nur mal
Ja,
finanziell, nicht technisch.
technisch gibt es auch keine, aber finanziell ist es so, dass es Abschätzungen gab, die sprachen von etwa 180 Milliarden, was das kosten wird. Und wie gesagt, in den Fonds eingezahlt wurden jetzt 23 Milliarden. Dann hat man gesagt, naja, das dauert ja noch lang, das Geld kann sich ja noch verzinsen, dann wird es mehr. Aber wenn man weiß, wie gerade die Zinssätze so sind auf dem Kapitalmarkt, dann weiß man, da ist nicht viel zu holen. Und von daher wird das Geld vorne und hinten nicht reichen. Und selbst diese 180 Milliarden sind eine sehr, sehr vorsichtige Schätzung. Also ist davon auszugehen, dass das deutlich teurer wird am Ende. Man kennt das ja von Großprojekten, wie es da Kostensteigerungen gibt. Und die sind da einfach nur in ganz geringem Maße überhaupt eingepreist bei dieser Schätzung. Und deswegen wird das am Ende für die Allgemeinheit richtig, richtig teuer.
Diese Situation hat jetzt eine Halbwertszeit von 2 Jahren, haben Sie gesagt. Die Halbwertszeit von Atommüll ist etwas länger. Wer ist denn für diese Verträge verantwortlich gewesen, beziehungsweise kann da überhaupt noch was gedreht werden? Sind da irgendwelche Paragraphen drin, wo man eingreifen kann?
Naja, also wie gesagt, vor 2 Jahren gab es diese Kommission, die das sozusagen ausgehandelt hat mit den Stromkonzernen, und dann hat der Bundestag ein Gesetz gemacht und nicht nur ein Gesetz, sondern gleichzeitig auch nochmal zwischen Staat und Energieversorgern einen Vertrag, in dem drin steht, wenn ihr einmal in diesen Fonds was einzahlt, dann seid ihr für alle Zeit von der Haftung befreit. Und man hat deswegen, also die Stromkonzerne haben deswegen auf diesem Vertrag bestanden, weil sie natürlich auch wissen, ein Gesetz kann natürlich vom Bundestag irgendwann nochmal geändert werden. Wenn sie jetzt eine vertragliche Zusicherung haben vom Staat, dann ist das nicht mehr änderbar, außer beide Vertragsparteien würden dem zustimmen. Das heißt, der Staat kann nicht mehr die Verursacher des Atommülls in Zukunft dafür haftbar machen. Die sind ein für alle Mal raus aus der Verantwortung. Sie haben einmal bezahlt, haben sich freigekauft und das lässt sich jetzt auch nicht mehr im Nachhinein ändern.
Ja, eine traurige Geschichte im Grunde genommen.
Ja, nicht nur traurig, es ist skandalös. Es ist einfach, dieses Verursacherprinzip ist ja quasi eines der Grundpfeiler überhaupt des Umweltrechts in Deutschland. Und das ist ja so die Idee, wer einen Schaden anrichtet, muss auch dafür zahlen. Und auch die Idee, wenn irgendwelche Industrieprozesse so viel Umweltschäden anrichten hinterher und die Verursacher müssen dafür zahlen, dann machen sie das vielleicht erst gar nicht, weil sie es einfach nicht rechnet. Ja, so. Und das wurde eben beim Atommüll ja nie so gehandhabt. Ja, es war immer klar, am Ende wird es wahnsinnig teuer. Und ja, die haben halt erstmal mächtig dran verdient, ja, über Jahrzehnte, weil sie eben das nicht mit eingepreist haben am Ende. Die haben ein bisschen was an Rückstellungen gebildet, aber eben viel zu wenig. Und jetzt haben sozusagen die AKW betrieben haben und ihre Anteilseigner haben jahrzehntelang profitiert, haben damit Milliarden verdient und jetzt die Folge, die nächsten Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende muss dann eben die Gesellschaft tragen. Und das ist natürlich extrem ungerecht. Und das in einer Zeit, wo ja immer noch in 7 Atomkraftwerken in Deutschland Atommüll weiter produziert wird. Ja? Und selbst dafür sozusagen tragen die nicht mehr die Verantwortung. Ja? Auch der ganze Atommüll geht jetzt praktisch auch Schritt für Schritt, also bis 2019, quasi an den Staat über. Ja? Also die ganzen Zwischenlager mit den Castor-Behältern und, die werden jetzt alle von der staatlichen Gesellschaft übernommen. Das heißt, die AKW-Betreiber haben mit dem Atommüll gar nichts mehr zu tun.
Die Energiewirtschaft befindet sich in einem gewissen Umbruch, zumindest in der Bundesrepublik Deutschland, wenn das auch ganz, ganz langsam vonstatten geht und auch immer wieder zurückschwappt, Ausstieg aus dem Ausstieg, aus dem Ausstieg, aus dem Ausstieg, weiß ich auch nicht mehr ganz genau, wo wir hier stehen, zumindest in Frankreich, wenn man im europäischen Rahmen denkt, bleibt das Ganze hier relativ konstant, das heißt, die machen weiter mit Atomenergie. Gibt es da irgendwelche unterschiedlichen Behandlungsweisen von dem Endproblem der Endlagerung?
Frankreich baut an einem Bergwerk in Buer in Lothringen, wollen da probeweise dann Atommüll einlagern. Ich glaube, die sagen nur probeweise, die werden das dann nie wieder da rausholen wollen. Da gibt es aber auch massive Proteste vor Ort. Gerade in den letzten Monaten hat sich das dann nochmal ziemlich zugespitzt. Aber dieses Projekt, wie gesagt, ist auch noch nicht in Betrieb. In Deutschland hat man ja gesagt, man startet die Standortsuche neu, weil Gorleben sich nicht durchsetzen ließ. Wobei Gorleben jetzt auch wieder mit im Topf ist bei der neuen Suche. In Deutschland will man bis 2031 einen Standort gefunden haben, also in 13 Jahren. Allerdings ist das Suchverfahren so aufwendig, dass das so schnell nicht funktionieren wird. Das wird deutlich länger dauern. Und das ist deswegen ein Problem, weil im Augenblick, also ich glaube sogar, es klappt gar nicht nach dem Suchverfahren, aber das ist ein anderes Thema. Das Problem ist jetzt allerdings, dass ja die Castor-Behälter mit dem hochradioaktiven Müll stehen in 16 Zwischenlagern in Deutschland, überall verteilt, oberirdische Lagerhallen. Und diese Lagerhallen und die Castor-Behälter sind nur für 40 Jahre genehmigt. Und diese Genehmigungen laufen in den 30er und 40er Jahren dieses Jahrhunderts aus. Und wenn es eben bis dahin noch keinen Standort gibt, und so sieht es gerade aus, dann weiß man nicht so recht, was mit dem Müll dann passieren soll. Das heißt, wenn man jetzt sagt, man sucht irgendwann ein geologisches Tiefenlager, ob das jetzt gut oder schlecht ist, das ist nochmal ein eigenes Thema, aber dann wird es das wahrscheinlich erst im nächsten Jahrhundert geben. Und was ist eigentlich in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts? Das ist überhaupt noch nicht geklärt. Und was wird aus diesen Zwischenlagern, solange es eben kein langfristiges Lager gibt? Eine Diskussion, die völlig offen ist und die jetzt dringend geführt werden muss, weil diese Genehmigungen, wie gesagt, endlich sind und dann auch in gar nicht so langer Zeit auslaufen.
Dann danke ich mal hier Jochen Steif von Ausgestrahlt, der kurz hier kritisiert, dass sich die Atomindustrie praktisch freigekauft hat und nach 2 Jahren sich tatsächlich auch frei fühlt. Ich danke mal für dieses Gespräch.
Ja, ich danke auch.